Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 5. Juli 2025. Schön sind Sie da und vielleicht sollten Sie sich überlegen, die Weltwoche zu abonnieren. Jedes Abonnement eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Frischluft aus den Bergen. Wir sind die Souffleure des intelligenten Tischgesprächs. Nie ganz berechenbar. Es flattern da allerlei Adjektive um die Weltwoche herum. Wir polarisieren natürlich auch. Wir provozieren, aber vor allem versuchen wir auf eine interessante Art und Weise anzuregen. Ich stelle Ihnen dann gleich vor, was so alles in der neuen Ausgabe da zusammenkommt. Eine Fangopackung an unterschiedlichen Auffassungen und unterschiedlichen Themen. Doch zuerst noch der wichtige Hinweis. Am Mittwoch, dem 9. Juli, nicht dem 7. Juli, wie ich gestern irrtümlich gesagt habe, am Mittwoch, dem 9. Juli, kommt der nächste Weltwoche Daily Livestream. Hier auf diesem Sender YouTube, sollten Sie auch abonnieren, Weltwoche auf YouTube, oder aber wählen Sie sich ein, weltwoche.ch/live, weltwoche.ch/live, am Mittwochnachmittag ab 17 Uhr mitteleuropäische Zeit geht's los. Sie haben die Gelegenheit, Fragen zu schicken, Anregungen, Kritik. Wir werden das dann direkt im Sender hier auf dem Programm werden wir das diskutieren können. Schicken Sie uns die Fragen per Mail, fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch. Es dürfen aber auch kritische Aspekte, Anregungen sein, oder aber benutzen Sie das Formular weltwoche.ch/sprechstunde, weltwoche.ch/sprechstunde. Meine Kollegen kontaktieren dann ausgewählte Zuschauer und die sind dann live hier auf dem Sender. Ich freue mich, Mittwoch, 9. Juli 2025 ab 17 Uhr. Ja, die deutschen Politiker, ich will ja nicht allzu viel Negatives darüber sagen, das hat ja dann auch etwas Provinzielles da, was trötet der Schweizer über die Landesgrenzen hinweg. Aber was mir immer wieder auffällt, ist diese klirrende und zusehends auch scheppernde Arroganz der deutschen Klasspolitik. Also da sitzen schon eine ganze Reihe von Leuten sehr, sehr hoch auf dem Ross, auf dem sehr, sehr hohen Ross. Und man merkt einfach der Bundesrepublik an, dass das eine Demokratie ist, die von oben nach unten installiert wurde. Jetzt sage ich nicht, dass das vielleicht nicht auch so sein müsste und vielleicht möchten die Deutschen das so haben, aber mir fällt das als Schweizer auf. Das ist das Konstruktionsmerkmal von oben nach unten. Und vor allem haben sie eine Demokratie, die auf dem Misstrauen gegenüber dem Volk aufgebaut ist und eben nicht eine Demokratie, die auf dem Misstrauen gegenüber der Politik und dem Staat und der Regierung aufgebaut ist. Dabei ist das das Konstruktive, das gute Misstrauen, das wohltuende Misstrauen im Staat. Das ist eben das Misstrauen des Bürgers gegenüber dem Staat und gegenüber der Klasspolitik. Das ist nicht Politikverdrossenheit, sondern ist ein Gegenmittel. Wenn Sie dieses Misstrauen gegenüber der ganzen staatlichen Machtapparatur ins Zentrum stellen, des Staatsaufbaus, haben Sie weniger Politikverdrossenheit. Aber das, was den Leuten auf den Zeiger geht, das ist natürlich, wenn sie von oben immer herablassend behandelt werden. Und das ist das große Merkmal. Und wenn ich mir da so einzelne Exponenten anschauen. Und das gefällt mir eben auch nicht an Friedrich Merz, dem Kanzler. Ich will jetzt nicht den Stab über ihn brechen. Ich weiß, es gibt viele Zuschauer unter Ihnen, die sagen, ich sei da viel zu positiv. Aber mir fehlt da letztlich die Demut. Mir fehlt da auch das Normale an diesen Politikern. Die stellen sich immer so dar, als wüssten sie alles, als hätten sie alles im Griff. Dabei zeigt ja die Situation alltäglich, dass man nichts im Griff hat. Im Gegenteil, die Gegenwart entgleitet der Politik. Die Wirtschaft geht's Loch ab, wie wir in der Schweiz sagen. Die Migration, das ist ja fürchterlich, was sie da alles für Missstände haben. Und wir haben gestern darüber gesprochen. Ich glaube, dahinter steckt auch ein Mangel an Selbstvertrauen. Und das, was wir da sehen in der Politik, ist natürlich ein Fake-Selbstvertrauen. Das ist ein aufgedröhntes Ritterrüsten-Selbstvertrauen. Vertrauen. Das ist angeschminkt, das ist angezogen. Das ist wie in diesen Hollywood-Filmen, wo sie einen kleinen Menschen haben in dieser großen Robotergestalt, der dann über seiner Gewichtsklasse auftrumpft, aber dahinter steckt nur etwas Kleines. Und ich will damit noch einmal nichts jetzt einfach Negatives per se über deutsche Politiker sagen. Wir haben das Gleiche auch in der Schweiz. Aber, und da sind wir dann bei den Medien, die sind mir zu sehr in Achtungsstellung vor der Politik. Die sind mir zusehends in dämonischer Gebanntheit vor dem, was da die Parteien machen. Und man hat auch keinen Abstand zu diesen Parteien, Evangelien und zu diesem Mainstream, zu diesem Meinungsmainstream, einfach gesagt, das sind die Guten, das sind die Bösen und da schwimmen irgendwie alle mit. Das ist so etwas die Auffassung, die man hat. Die AfD, ganz schlimm, das sind natürlich die, die überhaupt nichts bringen, die ja vielleicht einen Finger auf den wunden Punkt, aber die haben keine Lösungen, sind sowieso rechtsextrem und die anderen und auch außenpolitisch, da wissen wir auch, wo es lang geht. Das ist nicht die Einstellung, die einen auf einen grünen Zweig führen kann. Wobei ich habe mich gestern auch ziemlich aufgeregt jetzt über die Berichterstattung wieder in den Schweizer Medien, vor allem zum Thema Völkerrecht. Das ist doch jetzt einfach lächerlich, was da alles zusammengeschrieben und zusammenfabuliert wird. Kürzlich in der Neuen Zürcher Zeitung lese ich diesen Artikel. Ja, also der Präventivangriff der Israeli auf das Atombombenprogramm, da auf die nuklearen Städten des Iran, das sei absolut legitim im Zeichen des Völkerrechts, das sei präventive Selbstverteidigung. Und auf der anderen Seite natürlich genauso einhellig, genauso unanfechtbar fällt dann das Urteil gegenüber Russland aus. Und ich sage Ihnen, ich finde beide Angriffe völkerrechtlich nicht gerechtfertigt. Ich finde diese Jongliereien mit dem Völkerrecht, das ist Propaganda, und zwar auf allen Seiten. Und hören wir doch auf, jetzt hier das eine gegen das andere auszuspielen. Stellen wir doch einfach mal fest, dass man mit diesen Kategorien, alles ist nur noch ein Showdown zwischen Gut und Böse, zwischen Völkerrecht und Nicht-Völkerrecht. Mit diesen Kategorien kannst du der Realität nicht beikommen, meines Erachtens. Das heißt nicht, dass man alles richtig findet und alles rechtfertigt. Nein, man rechtfertigt eben gar nichts, sondern man stellt einfach nur mal nüchtern fest, die Israeli hatten den Eindruck, dass sie, und zwar mit plausiblen, auch vertretbaren Gründen, dass sie da angegriffen werden könnten. Das Regime der Mullahs, das ist ein Terrorregime, das hat auch immer wieder deklariert, dass es entsprechende Absichten hat, klar. Aber will man jetzt da zu Gericht sitzen über die Motive der Russen, die seit 20 Jahren fast schon davor warnen, dass die Ukraine in die NATO kommen könnte und genau das machen, was jede andere Großmacht an ihrer Stelle auch täte. Aber bei denen ist dann ein Kapitalverbrechen und kaum hat man das, ist der Schalter umgelegt, dann ist alles verbrecherisch, was die Russen machen. Und das ist genau das Problem dieses Denkens in diesen Schablonen. Wir sehen sie immer wieder. Und diese Rechthaberei, dieser Moralismus, eben auch bei Medien, die das immer wieder kritisieren, beispielsweise einer NZZ, das sind eben auch Moralisten. Sie sind Moralisten in ihren Themen und zeigen dann mit dem Finger auf ein paar bestimmte Bezirke, wo sie sich nicht als Moralisten führen. Und bitte schlagen Sie es mir um die Ohren, wenn ich mich da als Moralist gebärde. Nämlich kein Mensch ist davor gefeit. Jeder möchte sich ja auf der guten, auf der richtigen Seite zeigen, aber es wäre sehr, sehr wünschenswert und ich bitte Sie auch, mir da immer wieder den Spiegel vorzuhalten, wenn auch ich das Gefühl habe, jetzt den Gutmenschen heraushängen zu wollen. Vielleicht bin ich jetzt ein Gutmensch, indem ich sage, ich sei keiner. Ist auch schon ein gutmenschliches Verfahren, dass man hier sozusagen versucht, sich moralisch hervorzuheben, indem man sich über die Moralisten lustig macht. Also hören wir auf damit, aber bekennen wir uns, versuchen wir uns, bemühen wir uns um den Realismus. Was sind da die Themen? Aktuell, ich schaue noch kurz in meinem Handy nach. Schwarz-roter Offenbarungseid in Brüssel, interne Dokumente zeigen. Beim Lieferkettengesetz arbeiteten SPD und Union munter gegeneinander, bis der deutsche EU-Vertreter vor Schaden für das deutsche Ansehen warnt. Ich kann Ihnen nur sagen, das deutsche Ansehen wird sowieso überschätzt. Hört auf, in Kategorien des Ansehens zu denken. Wenn du etwas Richtiges machst, wenn du auch etwas machst, was an der Zeit ist und was den Leuten dient, dann musst du oft Kritik einstecken und wirst fertig gemacht, wirst du angegriffen, musst du Schaden nehmen an deinem Ansehen. Das Denken ans Ansehen, das führt schon in die Irre, wenn man nur noch am Image und an diesen Dingen klebt. Man muss sachlich das Richtige tun und auch bereit sein, dann die entsprechenden Anwürfe in Kauf zu nehmen. Aber etwas kann ich Ihnen sagen, was für Deutschland schädlich ist, ist dieses Lieferkettengesetz. Das muss man beerdigen, das muss man versenken im Orkus. Wir haben das in der Schweiz zum Glück mit einer Volksabstimmung beerdigt, weil das, was da kommt, dieses links-grüne, letztlich Zerstören der Marktwirtschaft, indem man unsere Regeln, unsere rechtlichen Regeln, auch unsere moralischen Regeln versucht, auf die ganze Welt umzulegen, wird man ja den unterschiedlichen auch Entwicklungsstandards der einzelnen Länder überhaupt nicht gerecht. Also dieses Lieferkettengesetz, das ist ein Wohlstandskiller der allervordersten, der allerobersten Hubraumklasse, der da entsprechend in Anschlag gebracht wird. Was sind weitere Themen, die wir da beobachten? Gut, die Schuldendiskussion zu den Amerikanern. Immerhin lesen wir jetzt dann und wann und da und dort, dass auch die Europäer gewaltig Schulden gemacht haben, also nicht nur die Amerikaner. Aber bei den Amerikanern bin ich eben optimistischer. Warum? Das gestern schon gesagt. Weil die Amerikaner die Schuldenmacherei auch mit einer Liberalisierung verbinden, mit einer Entlastung der Unternehmen und der Bürger. Und das ist der große Unterschied. Bei uns wachsen Staat und Schulden. In Amerika nimmt man da die staatliche Klaue, die wird zurückgefahren, aber die Schulden gehen nach oben. Das ist für mich bei aller Ungesundheit ist das immer noch besser und gesünder als das, was wir in Europa machen. Das allerdings habe ich nirgends so in Deutschland gelesen. Peter Thiel, hat er einen Masterplan? Darüber sinniert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ja, die haben gesprochen mit einem Vertrauten von Thiel. Ich habe mit Thiel selber gesprochen und ich kann Ihnen sagen, was die größte Sorge des Investors Peter Thiel ist, der ja sehr nahe bei Donald Trump ist, der ein guter Freund ist von Elon Musk, der natürlich ein ganz genialer auch unternehmerischer Anleger ist, ein Visionär, der als einer der ersten bei Facebook eingestiegen ist, der jetzt mit Palantir eine Firma hat, sozusagen ein Google für Spione, das natürlich auch den Staaten dient, aber auch den Unternehmen, um sich wiederum vom Staat zu befreien. Also er ist natürlich auch da als Unternehmer ziemlich smart auf allen Hochzeiten unterwegs und man unterstellt ihm immer wieder, er sei da ein Autokrat, ein Demokratieverrechter und so weiter. Das würde ich so überhaupt nicht bestätigen. Das, was meines Erachtens den Peter Thiel umtreibt, das ist die Angst vor einem globalen, durchharmonisierten Weltstaat mit diesen scheinbar humanistischen Ideologen als Universalritterrüstung aufgepappt. Das ist die größte Befürchtung. Also Peter Thiel ist ein unbedingter Verfechter der staatlichen und kulturellen Vielfalt, der Auswahl, des Wettbewerbs und damit natürlich auch der Freiheit als libertärer Denker, als libertärer Anleger, als der er sich immer noch bezeichnet. Aber er ist eben auch eine Projektionsfläche, weil er dem Wunschbild der Intellektuellen nicht entspricht, nämlich arm zu sein und links. Das ist ja das absolute hervorstechende Ideal. Wenn Sie ein armer Investor sind, aber linke Parolen von sich geben, dann werden Sie in den Feuilletons hochgejubelt. Das ist sicherlich nicht Peter Thiel. Künstliche Intelligenz. Wir müssen mit hohen gesellschaftlichen Kollateralschäden rechnen. Auch eine Schlagzeile des heutigen Tags. Bezeichnend, dass man in Deutschland die künstliche Intelligenz primär als Bedrohung und nicht als Chance sieht, angesichts der nicht immer so ausgeprägt scheinenden natürlichen Intelligenz in der Politik, wäre vielleicht die künstliche Intelligenz auch da eine Chance. Ich bin kein Technopessimist. Ich sehe zwar, dass die künstliche Intelligenz auch missbraucht werden kann, eben von diesen Kräften des Superstaats, der Vereinheitlichung, des Globalismus, darf man das überhaupt noch sagen, in dieser politisch korrekten Öffentlichkeit in Deutschland. Da kann natürlich die künstliche Intelligenz eben auch als Machtmittel des Staates eingesetzt werden, um die Leute auszuspionieren, dass sie dann noch früher abgegriffen werden können, wenn sie sagen, der und der Minister ist ein Schwachkopf, dann werden sie vielleicht schon drangenommen, wenn sie es schon erst gedacht haben. Das ist alles vorstellbar, aber eben auch das Gegenteil, dass diese künstliche Intelligenz in den Händen der Findigen, und die Privaten sind eben immer noch findiger als der Staat, dass die das eben nutzen, um ihre Freiheit, ihre Optionen und ihre Chancen nach vorne zu bringen. Übrigens, diese Dämonisierung der künstlichen Intelligenz, diese Dämonisierung auch der Trumps, der Thiels, der Musks und wie sie alle heißen, das widerspricht ja letztlich dem Verhalten, das die Europäer haben. Denn die Europäer bringen ihr Geld ja in die Vereinigten Staaten. Die ganzen Banken, indem wir da Produkte kaufen oder Produkte verkaufen an die Amerikaner, das führt natürlich dazu, dass da große Guthaben lagern. Und wir vertrauen offensichtlich stärker auf die Innovationsfähigkeit der amerikanischen Anlegekunst als auf unsere eigene. Also das Misstrauen, das die Medien gegen Amerika ventilieren, bildet sich nicht ab in der wirtschaftlichen Wirklichkeit. In Wahrheit ist Markus Söder sehr eifersüchtig. Ministerpräsident Günther hält es für schwer möglich, dass Schwarz-Rot die AfD in den nächsten 4 Jahren bedeutungslos macht. Ja, da ist er nicht der Erste, der das denkt. Friedrich Merz hat ja schon viel versprochen und dann nicht gehalten. Er hat auch gesagt, er werde die AfD halbieren, hat sie vermutlich verdoppelt, und wenn sie so weitermachen, geht's da im gleichen Stil weiter. Dass BSW und die AfD diskutieren offensichtlich, das sind jetzt auch Gespräche und Meldungen im Gange, macht man ein Riesentheater draus. Warum eigentlich, dass die miteinander reden? Das ist in der Schweiz, in der Demokratie, Entschuldigung, das ist einfach Alltag. Und das sagen wir jetzt mal mit dieser etwas überheblich klingenden Selbstsicherheit, die hier ganz klar am Platz ist. Viele kritische Artikel über diese Verfassungsrichterin, die jetzt da immer mehr in die Schlagzeilen kommt, weil sie so links sei, die Frau Brosius Gersdorf, glaube ich, heißt sie, Frauke Brosius Gersdorf, da ist jetzt eine Zeitung nach der anderen mit niederschmetternden Kritiken. Ich denke, wir müssen ihr jetzt langsam in der Weltwoche eine Chance geben, sich einmal zu verteidigen, weil so schlecht, wie sie jetzt wieder gemacht wird, und ich war ja, glaube ich, einer der Ersten, der sie kritisiert hat, also so schlecht, wie sie jetzt gemacht wird, ist sie vermutlich nicht, weil sonst wäre sie auch nicht zur Diskussion gestanden bezüglich der Verfassungsrichterauswahl, wobei in Deutschland heute ja einiges möglich ist. Das ist das Titelbild ausgedruckt unserer Deutschland-Ausgabe, die Frau Supermacht der Zivilisation, die Berliner Autorin Mirna Funk mit einem wunderschönen Essay, einer längst fälligen Würdigung der Rolle der Frau in der Geschichte der Evolution und vor allem in der Geschichte der Zivilisation. Die Frau ist die zivilisierende Kraft schlechthin, und ich habe Ihnen das hier ja auch schon am Beispiel des Streits dargelegt. Der Streit ist das Lebenselixier der Frauen, weil sie streitend sich um ihre Männer kümmern und dafür sorgen, dass ihre Männer nicht wie Höhlenbewohner daherkommen. Ich will jetzt keine abfälligen Sprüche über meine Frisur hören, meine Damen und Herren. Alexander Wendt, die AfD hält Deutschland zusammen. Ja, die AfD ist sozusagen der letzte gemeinsame Nenner Deutschlands, wo sich Freund und Feind verbinden. Die AfD natürlich schätzt es, wenn über sie gesprochen wird. Und die, die nicht der AfD zuneigen, die sind absolut gegen diese AfD. Also das ist gewissermaßen die Konsensgrundlage der Bundesrepublik, die AfD als der Kitt, der all die unterschiedlichen, auch in sich verkrachten Milieus, nicht zuletzt die CDU, CSU und die SPD und die Grünen, zusammenschweißt. Das ist der Gedanke von Alexander Wendt. Haben wir übrigens in der Schweiz auch schon erlebt, damals mit der SVP. Den Brexit liebe ich. Wiedersehen und Gespräch mit Boris Johnson. Ja, eine Reizfigur, bei der ich sehr vieles interessant finde, bei manchen Themen scheiden sich dann die Geister, vor allem bei der Ukraine-Politik. Aber ungeachtet all dessen, die Weltwoche ist eben nicht Gottesdienst. Wir reden nicht nur mit Leuten, die unsere Auffassung teilen, sondern wir bringen ihnen eben immer auch die andere Sichtweise. Darum reicht es eben, die Weltwoche zu lesen. Die Weltwoche genügt. Sie ist alles, was man zum Lesen braucht, weil sie dort eben die Meinung haben, die die anderen nicht bringen. Aber sie haben eben auch die, die die anderen bringen. Iran verstehen, Aufstieg und Fall der Islamischen Republik. Der deutsche Wissenschaftler und Autor Gerhard Schweizer mit einem sehr interessanten Artikel über den Iran. Ich schreibe über Trumps neue Weltordnung und seine interessante Außenpolitik, die eben weder isolationistisch noch interventionistisch neokonservativ ist, also kein Weltumflüger wie die hochideologischen Neokons, die mit Bomben in Libyen, in Afghanistan, im Irak die Demokratie exportieren wollten. Aber das funktioniert eben nicht und Trump scheint das meines Erachtens erkannt zu haben. Ende eines Sonderfalls. Deutschland ist in der Schuldenunion angekommen. Thomas Mayer, der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, leitet heute die Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institute mit einem Aufsatz über die Schuldenrepublik Deutschland. Und eben die Unterschiede sind interessant. Während bei uns die Schulden wachsen und auch der Staat immer schwerer wird, passiert in Amerika etwas anderes. Matthias Matussek, seine wöchentlichen Briefe, liebe Irrenanstalt Deutschland. Und es ist also wirklich eine Irrenanstalt. Wenn ich jetzt sehe, dass zu diesen Grabschereien in den Freibädern haben sie folgendes Plakat gemacht. Also eine weiße Frau begrapscht da einen dunkelhäutig aussehenden behinderten Mann. Also das ist jetzt wirklich wie aus einem KI-Labor der politischen Korrektheit herausgerungen worden. Also da verbindet sich jetzt alles, was in Deutschland schiefläuft. Es ist fast tragisch, wie die Deutschen oder die Stellen, die so etwas produzieren, unbedingt den Eindruck erwecken möchten, was sie für nette Menschen sind. Wir sind keine Rassisten, wir kritisieren keinen Zuwanderer. Die Zuwanderer sind sowieso bessere Deutsche, bessere Menschen als wir. Wir sind die Allerletzten, wir kriechen zu Kreuze, wir streuen uns schon ab Geburt Asche aufs Haupt. Und eben da sind also die Frauen, die da behinderte Ausländer begrapschen in den Freibädern. Das ist ein Riesenproblem in Deutschland. Also es ist wirklich fast tragisch, wie man sich da bemüht, so gut zu sein, so sehr den Gutmenschen rauszuhängen, da muss man sich eben nicht wundern, wenn das ausgenützt wird. Die Bibel, verführerische Gleichschaltungsideen, das ist ganz interessant. Wir haben jede Woche eine Bibelkolumne in der Weltwoche drin von Peter Ruch, einem protestantischen Theologen. Hochinteressant, was er schreibt. Merz bricht sein nächstes Versprechen, tiefere Strompreise für alle, daraus wird nichts. Selbst die ARD stellt inzwischen die Frage, ob der Kanzler noch glaubwürdig sei. Supermacht der Zivilisation, was die Menschheit den Frauen verdankt. Die Frauen sind auch der Stachel im Fleisch des Mannes, das, was ihn antreibt, eben über sich hinaus zu wachsen. Dalai Lama, Marionette der USA, Rahel Sen, unsere China-Beobachterin, unsere China-Versteherin mit einem, wie ich finde, sehr relevanten Geburtstagsartikel zum 90. des Mannes, der ja jetzt verkündet hat, er wolle nicht durch Emanation weiterleben, also indem er sich aushaucht in einen anderen Menschen, sondern indem er sich reinkarniert, wo auch immer. Ich habe allerdings eine kritische Zuschrift bekommen, jemand hat mir geschrieben, ich würde mir hier untreu, denn meine Vision sei ja doch eigentlich, in jedem Land soll man nach seiner Fassung glücklich werden. Also sei da meine Kritik am Dalai Lama nicht sehr einleuchtend. Ich muss Ihnen sagen, dieses Argument hat einiges für sich. Ich denke immer noch darüber nach, warum es trotzdem nicht stimmt. Aber vielleicht irritiert mich am Dalai Lama weniger der Dalai Lama als die Willfährigkeit und auch die Bequemheit. Die Bequemlichkeit, die wohlfeile Art, mit der er sich vereinnahmen lässt von seinen politischen Instrumentalisten und Drahtziehern, die diesen Dalai Lama eben als Schachfigur auf dem geopolitischen Schachbrett einsetzen. Vielleicht wäre es so richtig formuliert, eben nicht der Dalai Lama für sich, ich meine, der kann an Emanation und was auch immer und Reinkarnation glauben und als Tibeter hat er sicherlich auch ein Motiv, gegen China zu sein, aber ich kritisiere und deshalb bin ich dankbar für diese kritische Zuschrift, ich kritisiere hier natürlich vor allem die politische Vereinnahmung dieses Dalai Lama in unseren ach so säkularen Kulturen. tun. Stellen wir uns einmal vor, wenn ein Kirchenoberhaupt der Katholiken sich dermaßen politisch äußern würde, dann würden wir den zusammenstampfen. Aber wenn es eben einer ist, der etwas umweht wird vom Hauch der Esoterik und des fernöstlichen Zaubers, dann ist es ganz anders. Neue Dynamik an der afrikanischen Front, außenpolitisches Telegramm, jede Woche Jean-Daniel Rauch, der ehemalige Spitzendiplomat der Schweiz, das haben Sie in keiner deutschen Zeitung hier den Blick auf die Weltpolitik. Kurt W. Zimmermann, seine weltberühmte Medienkolumne, Eisheilige und Hitzeheilige, Journalisten sind Hysteriker, wie man weiß, besonders hysterisch sind sie beim Wetter, jede Woche der kritische Blick auf die deutschen Medien. Die AfD hält Deutschland zusammen und dann das Didi-Urteil, zu mild oder zu hart? Ich finde, das ist zu mild, dieses Urteil gegen den Rapper Sean Combs. Aber darüber werden wir jetzt diskutieren, auch in der nächsten Ausgabe, der Schweizer Ausgabe der Weltwoche geht's weiter. 80.000 Syrer sind jetzt Deutsche. Nie gab es in Deutschland so viele Einbürgerungen wie 2024. Ob das gut kommt, ein Blick auf die Kriminalstatistik nähert Zweifel. Oliver Stock, hochgeschätzter Kollege mit einem wichtigen Thema, auf die Massenzuwanderung folgt die Masseneinwanderung, die Masseneinbürgerung. Ich liebe den Brexit, Boris Johnson im großen Gespräch, das kommt dann bei uns eben so daher, mit großzügigen Bildern, schönen Texten und ausführlichen Argumentationen. Ist eben nicht Schnellschussjournalismus, sondern eben immer etwas gegen den Mainstream. Karlsruhe wird zum linken Kraftzentrum. Am Bundesverfassungsgericht ist eine Machtverschiebung in Gang. Die Bürgerlichen, angeführt von der Union, schauen zu. Ralf Schuler, der Superjournalist von News, ganz herzlichen Dank an die Kollegen, dass wir da zusammenarbeiten dürfen. Alphabetisierung rückwärts, deutsche Bildung auf Arabisch. Annabel Schunke, die Kultkolumnistin. Mark van Häuserling über den endlosen Sommer, Geburt und Tod einer islamischen Demokratie. Das ist das Thema von Gerhard Schweizer. Dann Thilo Sarrazin, der Grand Old Man der Deutschlandkritik, Spirale der Delegitimierung, die politische Lähmung schreitet voran. Dies einige der wichtigen Themen in dieser Ausgabe, dann noch der Kulturteil, der Wirtschaftsteil, der Gesellschaftsteil, also meine Damen und Herren, und immer wieder auch etwas gegen den Strom, die Weltwoche, vielleicht sollten Sie sich wirklich überlegen, die Weltwoche zu abonnieren, schreiben Sie mir, was Ihnen an der Weltwoche gefällt, was Ihnen nicht gefällt, damit wir immer auch wieder uns verbessern können, weltwoche.ch, Entschuldigung, schreiben Sie mir per Mail, roger.coeppel@weltwoche.ch. Das wäre sehr wichtig und für uns sehr hilfreich, wenn Sie da uns behilflich sind, wie wir besser werden können. Denn ich glaube, es ist einfach interessant, ich finde es ja selber interessant, mich auch als Schweizer mit Deutschland auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, der das interessant findet. Aber bitte schreiben Sie mir immer da, wo wir uns noch steigern können. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Das war unsere Vorschau. Kleiner Einstieg ins Wochenende. Und wir wünschen Ihnen eine geruhsame Zeit. Keep cool. In hitzigen Zeiten lassen Sie sich nicht anstecken von dieser sommerlichen Klimaverdrossenheit, die nun halt mal auch wieder um uns herum knallt und herum geistert. Bis bald. Wir melden uns zurück.